ARD.
Hallo, ich bin Wolfgang Berger und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Um die Lage in Rafah im Gazastreifen geht es heute in Den Haag. Wir schauen darauf, was der internationale Gerichtshof dort heute entscheidet. Die Situation in Rafah beschäftigt auch Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen. Sie machen sich große Sorgen um die Versorgung im Süden des Gazastreifens. Und mit Blick auf die Ukraine beobachten wir die Debatte in den USA zum Einsatz ihrer Waffen. Dabei geht es um die Frage, ob die Ukraine sie einsetzen darf, um Ziele in Russland anzugreifen oder nicht. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, dem 24. Mai um 7 Uhr. Die israelische Armee kommt nach eigenen Aussagen bei ihrem Angriff auf Rafah im Süden des Gazastreifens weiter voran. Man habe ein Gebiet erreicht, von wo aus zahlreiche Terroristen der Hamas kämpfen würden, heißt es. Die Lage dort beschäftigt heute auch den Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Der muss über einen Eilantrag zum israelischen Einsatz im Gazastreifen entscheiden. Südafrika hatte gefordert, dass die israelische Armee sich sofort aus der Grenzstadt Rafah zurückzieht. Mareike Markosch mit den Einzelheiten.
Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs sind zwar bindend, allerdings haben die UN-Richter keine Möglichkeit, einen Staat dazu zu zwingen, die Urteile auch umzusetzen. Sie können aber den UN-Sicherheitsrat anrufen, damit der in der Sache tätig wird. Der israelische Einsatz in Rafah läuft seit dem 6. Mai. Gestern Abend hatte ein Armeesprecher erklärt, die Bodentruppen hätten jetzt das Gebiet Shabura erreicht. Insgesamt habe man in Rafah bislang mehr als 180 Terroristen der Hamas eliminiert. Der Einsatz wird international heftig kritisiert, weil sich in Rafah viele Zivilisten aufhalten, die zum Teil aus anderen Gebieten im Gazastreifen dorthin vertrieben wurden.
Die Vereinten Nationen zeigen sich unterdessen sehr besorgt. Sie warnen jetzt davor, dass die Hilfen für den Gazastreifen immer weniger werden. Besonders schwierig ist die Situation demnach im Süden des Palästinensergebiets. Hintergrund ist die Schließung des Grenzübergangs Rafahs durch Israel zu Beginn der Angriffe dort. Die Funktion des zweiten Übergangs im Süden, Kerem Shalom, sei stark eingeschränkt, heißt es. Nach Angaben des Welternährungsprogramms werden im Süden des Gazastreifens keine Lebensmittel mehr verteilt. Sollte es nicht bald gewaltige Mengen an Hilfslieferungen für dieses Gebiet geben, würden sich Verzweiflung und Hunger weiter ausbreiten, so ein UN-Sprecher. Problematisch ist demnach auch, dass kaum noch Treibstoff im Gazastreifen vorhanden ist. So könnten etwa Krankenhäuser teilweise ihre Generatoren nicht mehr nutzen. Und wir schauen auf die Lage in der Ukraine. Dort gehen die Kämpfe weiter. Russland meldet, in der Nacht seien infolge von ukrainischen Angriffen auf die annektierte Halbinsel Krim mindestens 2 Menschen getötet worden. In sozialen Medien ist von einer massiven Attacke die Rede, die durch die russische Luftverteidigung abgewehrt werden musste. Aus Kiew gab es zunächst keine offizielle Reaktion. In der Ukraine bleibt die Region um Charkiw besonders umkämpft. Dort waren gestern mindestens 7 Menschen getötet worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte deshalb noch einmal mehr Flugabwehrsysteme für sein Land. Solche Angriffe passierten nur, weil die Ukraine weiter Einschränkungen bei ihrer Verteidigung habe, so Selenskyj. Und genau über diese Einschränkungen wird offenbar gerade in den USA diskutiert. Konkret geht es um die Frage, ob die Ukraine in Zukunft mit US-Waffen auch auf Ziele in Russland feuern darf. US-Außenminister Blinken hatte die Debatte dazu durch Äußerungen bei seinem Ukraine-Besuch angefacht. Dabei sagte er, letztlich müsse die Ukraine selbst entscheiden, wie sie den Krieg führen will. Moskau warnt lautstark vor einem solchen Einsatz von US-Waffen. Eine Studie der Forschungseinrichtung Institute for the Study of War in Washington unterstreicht die Nachteile, die die Ukraine durch bisherige Restriktionen hat. Ralf Borchert in Washington fasst die Diskussion zusammen.
Bisher hatte Präsident Joe Biden stets betont, Lieferung von Waffen zur Verteidigung der Ukraine ja, Einsatz auf russischem Territorium nein. Die New York Times schreibt, Außenminister Blinken dränge auf eine Positionsänderung, die Debatte sei in vollem Gang, Präsident Biden habe noch nicht entschieden. Riley Bailey, Russland-Experte des Instituts für Kriegsstudien in Washington, betont, die russischen Streitkräfte konnten in den letzten Wochen direkt hinter der Grenze ungehindert Material zusammenziehen, um von dort aus ihre Offensive auf den Raum Kharkiv durchzuführen. Die Restriktionen des Westens, kein Beschuss von Stellungen auf russischem Territorium, bedeuten für die Ukraine einen enormen Nachteil. Auch für russische Kampfflugzeuge ist der eigene Luftraum direkt hinter der Grenze praktisch eine gesicherte Zone. Die Stimmen in Washington, den Ukrainern einen grenzüberschreitenden Einsatz westlicher Waffen zu erlauben, werden lauter. Sie müssen in der Lage sein, diese russischen Angriffe, die von Abschussbasen innerhalb Russlands durchgeführt werden, zu stoppen, sagte etwa Victoria Nuland, bis März Staatssekretärin im US-Außenministerium im Fernsehsender ABC. Die Russen haben diesen Krieg massiv eskaliert und profitieren dabei von unserem Zögern. Es ist Zeit, das zu stoppen und dabei zu helfen, sie zurückzudrängen. Dass Moskau nun davor warnt, der Ukraine Angriffe mit amerikanischen Waffen auf russisches Gebiet zu erlauben, ist für Riley Bailey vom Institut für Kriegsstudien kein Wunder. Wir legen uns in unseren Diskussionen oft selbst Fesseln an, beschränken unseren Spielraum aufgrund von russischen Warnungen. Das wissen die Russen ganz genau und nutzen es aus, mit Informationskampagnen, mit Propaganda, die sie im Westen platzieren. Das ist schon Routine geworden. Aber die Erfahrung zeigt, dass Moskau zwar mit Eskalation droht, dann aber gegenüber dem Westen nicht entsprechend handelt. Nach Baileys Einschätzung ist Russland derzeit noch im Vorteil, weil die US-Waffenhilfe für die Ukraine monatelang ausgeblieben ist. Nach der verzögerten Zustimmung des US-Kongresses zu weiteren Hilfen seien zwar wieder Waffen und Munition auf dem Weg in die Ukraine, aber noch nicht in größerem Umfang an der Front eingetroffen, sagt er. Manche Experten glauben, dass das im Juni der Fall sein wird. Andere meinen, es wird eher Juli werden. Dann ändert sich die Lage wieder.
Soweit der Bericht von unserem Washington-Korrespondenten Ralf Borchardt. Und neben der Frage, wo genau Waffen anderer Länder von der Ukraine eingesetzt werden dürfen, kommt immer wieder die Frage auf, wie die weiteren Hilfen finanziert werden können. Das ist heute auch Thema beim Treffen der G7-Finanzminister im italienischen Stresa. Ein Vorschlag der USA stößt in Deutschland auf Zurückhaltung. Aus Stresa berichtet Lissy Kaufmann.
Wie kann der Ukraine künftig weiter geholfen werden? Es ist eine der zentralen Fragen beim Treffen der G7-Finanzminister im italienischen Stresa. Dabei helfen sollen die eingefrorenen russischen Vermögen. Die EU-Staaten haben sich bereits geeinigt, die Zinsen daraus bereitzustellen. Die USA könnten sich ein ehrgeizigeres Vorgehen vorstellen, etwa die Zinsen als Sicherheit für höhere Kredite zu nutzen oder das eingefrorene russische Vermögen direkt als Hilfe bereitzustellen. Letzteres steht für die Bundesregierung nicht zur Debatte. Finanzminister Lindner hat nach seiner Ankunft in Stresa gesagt, man prüfe weitere Vorschläge, sei aber zufrieden mit dem, was man bisher schon erreicht habe. Mit einer Entscheidung an diesem Wochenende rechnet er nicht.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.